Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Das ist pure Willkürjustiz, weil ich dem Patienten alle Rechtsmittel abschneide, mit denen er überhaupt Beweis erbringen kann. Mhm. Und der BGH hat hier ganz klar und deutlich gesagt, das darf es nicht geben. Also dem Patienten darf man seine Beweisanträge nicht abschneiden und schon gar nicht die Einholung eines Sachverständigengutachtens.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Volker Löschner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung.
Sie sind Fachanwalt für Medizinrecht und waren an der Gesundheitsakademie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Sie waren Dozent dort. Als Referent bilden Sie Rechtsanwälte im Medizinrecht fort. Als Spezialist berieten Sie die Abgeordneten des Deutschen Bundestags in Fachgesprächen bei der Entwicklung des ersten deutschen Patientenrechtsgesetzes. Sie kennen sich also mit Patientenrechten aus. Heute soll es um einen Fall gehen, der damit, wie ich meine, sehr viel zu tun hat. Es geht um einen mehr als 5 Jahre alten Impfschadensfall nach einer AstraZeneca-Impfung. Und Sie betreuen die Mandantin, um die es da geht, Frau Axoy. Sie ist Zahnärztin und erlitt kurz nach der Impfung schwere Nebenwirkungen. Sie leidet bis heute unter einem kompletten Hörverlust auf einem Ohr, was ihr alltägliches Leben massiv erschwert, das sagt sie. Und es war jetzt kürzlich, auch in der Tagesschau sozusagen, wurde berichtet über diesen Fall. Bevor wir jetzt gleich dahin springen, das war nämlich der BGH, also ein relativ hohes Gericht, hat etwas entschieden, darauf kommen wir noch, würde ich gerne aber anfangen, eigentlich sozusagen am Anfang, so früh wie möglich, was eigentlich das Ziel Ihrer Mandantin war, als sie begann, rechtliche Schritte zu wählen. Was wollte sie oder will sie wahrscheinlich immer noch ursprünglich?
Es gibt im juristischen Bereich mehrere Ziele, die man nicht erreichen kann, unter anderem Gerechtigkeit. Das ist nur bedingt möglich. Ich glaube, der Eindruck der Mandantin war, dass sie sich wehren wollte gegen eine übermächtige Firma, die mehr Informationen besaß als sie selbst. Und sie hat einen erheblichen Kontrollverlust für ihr Leben erlebt, der sie auch berührt hat in ihrer Familie, so dass sie diese Verletzung auch rügen wollte. Und sie hatte den Eindruck, dass wenn ihr 3 Ärzte ein Gutachten und noch weitere Studien mitteilen, dass hier eine Ohrvenenthrombose vorgelegen hat, die durch AstraZeneca entstanden ist, dass man dann auch ein Recht haben kann, gegen so einen großen Gegner zu gewinnen. Und sie hat sich das, glaube ich, ein bisschen einfacher vorgestellt, als es am Schluss gekommen ist. Aber diese Probleme auf dem Weg haben nichts mit der Mandantin zu tun, sondern ich würde sagen mit einer Art, also Komplott, dass man sich geweigert hat, bei den Landgerichten und den Oberlandesgerichten gerichtliche Sachverständigengutachten einzuholen. Und man hat alle Beweismittel abgelehnt. Und wenn man Arzthaftungsprozesse und Arzneimittelprozesse verfolgt, weiß man, der Patient hat praktisch nur ein einziges Beweismittel und das ist das medizinische Sachverständigengutachten. Hm. Und wir haben eine Menge vorgetragen und es ist in beiden Instanzen kein Gutachten eingeholt worden. Wir haben versucht, an mehr Informationen zu kommen mit einer sogenannten Auskunftsklage gegenüber AstraZeneca. Und auch da hat das Gericht gesagt, das reicht ihnen nicht aus. Und der Richter ist Laie. Deshalb gibt es prozessuale Rechte, damit wir Beweismittel beantragen können. Und diese Beweismittel hat das Gericht, wie übrigens in vielen anderen Fällen auch. Ich habe eine Liste mit 295 Fällen, wo auch weder in erster Instanz noch in zweiter Instanz auch nur irgendeinem Beweisantrag des Patienten nachgegangen
ist. Impfschadenfälle, meinen Sie jetzt?
Impfschadensfälle,
okay. Natürlich. Und nochmal die ursprüngliche Frage, welches Fehlverhalten klagt denn Frau Axoy an? Also was wirft sie denn vor?
Oh, das ist eine große Fehlvorstellung.
Okay.
Natürlich kann man Fehlverhalten rügen, auch über Paragraph 823, unerlaubte Handlung. Es gibt auch ein Produkthaftungsgesetz. Aber wir wenden Paragraph 84 Arzneimittelgesetz an. Und das ist eine Gefährdungshaftung. Das bedeutet, es gibt überhaupt kein Verschulden. Also AstraZeneca muss überhaupt gar nichts falsch gemacht haben. Sondern dieser Paragraph greift ein, wenn bei einer Verkehrsgefahr, also man muss sich das so vorstellen, als wenn praktisch Autos am Straßenverkehr teilnehmen, da gibt es auch eine Verkehrsgefahr, ein Schaden eintritt. Und wenn der Schaden besonders groß ist, also schwere Verletzungen vorliegen, also jemand ein Organ verloren hat oder schwere dauerhafte Schädigungen hat, dann greift dieser Paragraph. Das bedeutet, mit Verschulden hat das unmittelbar nichts zu tun, sondern wir sagen, AstraZeneca, ihr habt eine Verantwortung für das Medikament, was ihr auf den Markt gebracht habt. Und dieser Verantwortung seid ihr nicht ausreichend gerecht geworden, weil es einen sehr schweren Schaden verursacht hat, ohne dass ihr sowohl davor gewarnt habt, als auch, dass dieser Schaden aus unserer Sicht noch verhältnismäßig sein kann. Der Paragraph selbst setzt übrigens noch was nicht voraus. Und zwar etwas ganz Besonderes. Jeder geht immer davon aus, wir müssen die Kausalität nachweisen. Also die Urvenenthrombose stammt von der Impfung. Und das müssen wir nicht, sondern Paragraph 84 Absatz 2 setzt voraus, dass wir nur eine Geeignetheit nachweisen müssen. Das bedeutet, der Schaden muss die ernsthafte Möglichkeit haben, das hat der BGH jetzt ausgeführt, auf dieser Impfung zu beruhen. Wir müssen also nicht schlauer sein als der Impfhersteller selbst.
Und geht es denn bei so einem Verfahren um Schadensersatz? Ist das so? Wäre das ein Ziel zum Beispiel?
Genau so ist das. Also Schadensersatz und Schmerzensgeld. Also wir haben hier eine Summe von 290.000 Euro. Es ist auch ein bisschen originell, weil der Staat hat diese Haftung nach Paragraph 84 Arzneimittelgesetz begrenzt auf 600.000 Euro. Das heißt, mehr bekommt man nicht. Würde also ein Geburtsschaden entstehen, wäre das trotzdem auf 600.000 Euro begrenzt, was eine sehr geringe Summe ist für derartige Fälle, aber auch für den Verlust praktisch des Gehörs auf einer Seite ist das im Grunde genommen eine sehr enge Summe.
Und diesen Schadensersatz würde dann wer zahlen müssen?
Ja, also das ist, wenn man zu Gericht geht, halt so, dass man sich entscheiden muss, von wem man was will. Und wir haben praktisch AstraZeneca nicht angeklagt im strafrechtlichen Sinne, sondern das ist die Beklagte und dann muss AstraZeneca uns diesen Schadensersatz und das Schmerzensgeld zahlen. Man kann darüber nachdenken, ob man also unter anderem den Staat verklagt. Und AstraZeneca selbst sagt natürlich, es gibt hier verschiedene Verordnungen, aus denen sich ergibt, dass wir von der Haftung freigestellt werden sollen. Aber ich glaube, dass Menschen wie Jens Spahn einfach 84 Arzneimittelgesetz nicht gekannt und nicht verstanden haben. Und deshalb haben sie bei dem Versuch, Tabula Rasa zu machen, diese Paragraphen vergessen und müssen damit leben, dass wir hier ein Bundesgesetz haben, was dafür da ist, Patienten zu entschädigen, wenn schwere Folgen durch Arzneimittel entstehen. Und die Frage praktisch, ob sich AstraZeneca das Geld wiederholen kann vom Staat, ist dann eine andere. Ich kann mir das vorstellen, dass das möglich ist, weil es auch Verträge gibt, aber auch die Verordnungen in diese Richtung zeigen. Aber das ist nicht generell so. Ich habe in Bamberg einen weiteren Fall, wo auch AstraZeneca vorträgt, einen Haftungsausschluss zu haben aufgrund der Verordnung. Aber dort ist es so, dass AstraZeneca selbst die Charge in den Verkehr gebracht hat. Und damit ist sie von der Verordnung selbst überhaupt nicht mehr erfasst. Sondern nur dann, wenn praktisch ein Bundesministerium diese Charge mit in den Verkehr gebracht hat im Rahmen der Impf-, in Anführungszeichen, Versorgung. Erst dann ist es so, dass dafür die Haftung dann möglicherweise ausgeschlossen wird.
Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat Frau Axol sich ungefähr Mitte März 21 impfen lassen und mahnt jetzt an, dass sie nicht ausreichend informiert wurde darüber, was potenzielle Nebenwirkungen sein können. Ist das richtig?
Ja, das ist praktisch unser Hauptvorgehen. Nicht richtig informiert ist eine schwierige Formulierung. Das ist so, dass in Paragraph 84 erstmal ein Haftungstatbestand ist, der voraussetzt, dass man eine schwere Folge hatte, die bejaht auch das Gericht bei einem Hörverlust. Aber es gibt dann zwei Ausschlusstatbestände. Das eine ist praktisch die Kennzeichnungspflicht und das andere ist eine positive Risiko-Nutzen-Relation. Mhm. Und bei der Kennzeichnungspflicht ist das hier in unserem Fall so, dass Frau Axol zu keinem Zeitpunkt über dieses Risiko informiert wurde. Mhm. AstraZeneca hat nicht über Thrombosen am 5.3., das ist der Tag der Impfung 2021,
also Anfang März,
informiert. Das war nicht in der Fachinformation. Die Fachinformation ist geändert worden am 18.3.21, also am 19.3. dann veröffentlicht, 21 mit dem Hinweis auf tödliche Thrombosen. Vorher stand da Hautrötungen an der Einstichstelle. Und diese tödlichen Thrombosen waren besonders bei Frauen unter 55. Das ist später verändert worden. Aber AstraZeneca selbst hat zum einen eingeräumt, dass sie bereits Kenntnis am 9.2.2021 von der ersten tödlichen Sinusvenenthrombose hatte. Und ich habe in dem Prozess auch eingeführt, dass wir in den USA von der FDA, der Gesundheitsbehörde dort, schon im Oktober 2020 Informationen hatten, dass es venöse Thrombosen geben kann.
Also während des Zulassungsverfahrens wahrscheinlich.
Während des Zulassungsverfahrens. AstraZeneca ist zwar nicht in den USA zugelassen worden, wer weiß warum, vielleicht wegen der Thrombosen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Auf jeden Fall hatte AstraZeneca aus unserer Sicht die Pflicht für ein Follow-up, mal zu schauen, was ist das? Ist das nicht was Auffälliges, wenn ich bei einer Prophylaxe am gesunden Patienten plötzlich eine Todesfolge entdecke? Das ist wie ein brennender Dornbusch in der Dunkelheit, das muss ich mir doch genau ansehen. Mhm. Und was mich eben absolut wütend macht, ist, dass die Fachinformation, das steht auch im 84 und im 84a drin, dass die zur Kennzeichnung mit dazugehört, das ist sozusagen eine Risikobeschreibung für Ärzte. Mhm. Das bedeutet, alles, wo ich den Verdacht habe, da könnte eine gefährliche Komplikationen vorliegen, muss praktisch in die Fachinformation aufgenommen werden. Und das ist bei den tödlichen Thrombosen nicht geschehen bis zum 19.03.2021. Und Astra sagt, sie wären dann überrascht worden. Leute wie ich können sich das kaum vorstellen, weil es schon das erste Sicherheitssignal am 11.03.2021 durch die PRAG gab. Also es muss einen Vorlauf gegeben haben. Mhm. Übrigens auch, weil zum Beispiel in Österreich am 7.03.2021 die Impfung mit AstraZeneca gestoppt worden ist, weil da Menschen in einem Krankenhaus gestorben sind. Die Art und Weise, mit der die Leute gestorben sind, ist eine sogenannte HIT-2-Reaktion-Art. Das bedeutet, das Blut verdickt atypisch und der Patient stirbt. Das heißt, man wusste, es funktioniert wie zwei. Das ist eine atypische Reaktion von Heparin und ist sofort tödlich. Mhm. Und bei solchen Risiken verlangen wir, dass das zum Patientenschutz rechtzeitig in die Kennzeichnung kommt und nicht, dass der Patient erst am 11.03.2021 aus den Medien erfährt, dass Dänemark und Norwegen die Impfungen gestoppt haben. Das kann nicht sein. Und AstraZeneca selbst sagt, das Risiko von Urvenenthrombosen ist so selten, also es gibt nur laut AstraZeneca 1.866 Fälle auf 2,3 Milliarden Impfungen. Hm. Da gibt es keine Pflicht, das zu kennzeichnen, weil das sei sehr, sehr selten. Ich sage, na ja, wenn man schon weiß, dass Sinusvenenthrombosen, also auch schon ein Fachwort für Schlaganfälle, auftreten, dann muss ich damit rechnen, dass nicht nur die Patienten tot umfallen, sondern dass die auch halbseitig Organe haben, wie Gehör, Gehirn, die ausfallen können, und muss den Patienten natürlich auch mitteilen, dass bestimmte Risiken vorliegen. Übrigens erst recht, wenn ich weiß, dass der Patient einmal ohne einen informed consent, also eine Einwilligung, überhaupt nicht zustimmen kann, mhm, und auch schon eine Gemengelage vorliegt, in der ich die Patienten künstlich, also mittels Staat unter Druck setze, sich am Montag mit AstraZeneca, am Dienstag mit BioNTech und Johnson & Johnson impfen zu lassen. Das bedeutet, die freie Entscheidung zu sagen, ich nehme lieber was, was vielleicht kleinere Risiken hat, hat der Patient ja gar nicht mehr. Und dann erwarte ich, auch dann, wenn auch keine Langzeitstudien vorliegen, dass selbstverständlich frühzeitig der Patient informiert wird. Über das Risiko der Ertaubung ist bis heute, in Anführungszeichen, also AstraZeneca selbst, ist nur bis zum 31.12.2021 überhaupt in Deutschland geimpft worden. Und erst ein Jahr später, im September, Oktober 2022 zugelassen worden. Also dann erwarte ich praktisch, dass die Patienten auch rechtzeitig über Risiken informiert werden. Mhm. Selbst wenn man nicht schreiend mit dem Wort Skandal durch das Land gelaufen wäre, hätte man zwingend den Ärzten Bescheid geben müssen über die Fachinformation, dass sie die Patienten warnen müssen, die ein höheres Blutungsrisiko, also ein Thromboserisiko besitzen. Wer mehrere Kinder hat, wie zum Beispiel Frau Galler-Axel, der hat ein höheres Risiko als Frau aufgrund der Geburten sowieso schon. Dann muss ich im Rahmen der Anamnese einfach fragen, haben Sie eine Gerinnungsstörung? Mhm. Und wenn ich feststelle, das ist so, und dann muss ich als Arzt ernsthaft darüber nachdenken, ob ich noch impfe. Und ich bin sicher, da hätte kein Arzt geimpft. Weil die STIKO hat ja dann am 1.4.2021 aufgehört zu impfen und hat gesagt, Leute unter 60 impfen wir jetzt nicht mehr mit AstraZeneca, mhm, sondern nur noch nach Aufklärung. Mhm. Leute wie ich, die praktisch aus dem Geist der Selbstbestimmung des Patienten kommen, natürlich muss der Patient immer auch aufgeklärt werden. Mhm. Aber der Arzt kann ja nicht aufklären, wenn er das Risiko nicht kennt. Und wenn das nicht in der Fachinformation gekennzeichnet ist, ja, warum nicht? Weil man nicht weitere Fälle sammeln wollte? Weil man Angst hatte, dass sich noch mehr Ärzte melden? Und dann das RKI hatte am 12.03.2021 bereits 1.600 Verdachtsfälle mit thromboembolischen Ereignissen. Hm.
Also für diesen Impfstoff?
Für die Impfungen. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass das, also es ist nicht immer erfasst worden, mhm, was es genau war, aber wir gehen davon aus, dass das mit AstraZeneca zu tun, mhm, hatte. Und ich finde, das ist eine Situation, in der man auch drüber nachdenken kann. diese Verdachtsfälle auch schon mit aufzunehmen in die Fachinformation. Mhm. Und da kann man nicht warten, sozusagen, bis noch mehr Menschen sterben. Deshalb haben die anderen Länder die Impfung gestoppt und gesagt, wir können das Risiko nicht eingehen. Ich sagte schon, ich habe in Bamberg einen ähnlichen Fall mit einer Mandantin, die eine Darmvenenthrombose hatte. Da hat der gerichtliche Sachverständige in seiner ersten Anhörung gesagt, dass auf 100.000 Patienten 1,3 tödliche Nebenwirkungen kommen. Und nun sagt der Sachverständige, das sei alles völlig irrelevant. Man müsse natürlich nicht kennzeichnen. Aber so als Patientenvertreter sage ich, was? Mhm. Bei der ersten Impfung von 85 Millionen Deutschen nehme ich einfach über 80.000 Tote in Kauf. Mhm. Und um AstraZeneca überhaupt zu bekommen, muss ich 2 Impfungen haben. Und dann mache ich noch einen Booster. Da liege ich ja bei 250.000 Tote, die ich da einfach als Risiko mit wahrnehme. Auch da kann ich mir Gedanken machen, ob ich als 40-Jähriger, 9-Jähriger oder Jährige überhaupt einen Benefit habe, der ausreichend groß ist von der Impfung, um solche, ich sage mal, schweren, dauerhaften Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu wollen. Und ich sage, wenn man praktisch nicht darüber informiert ist, kann man es nicht. Ja? Und Astra wertet das halt anders und sagt, also wir haben es da nie gekennzeichnet, weil das war eine so seltene Nebenwirkung, dass es keine Rolle spielt.
Da würde ich halt mal einhaken, weil als ich mich jetzt vorbereitet habe, habe ich relativ schnell gefunden, dass sogar schon im Februar 21 sozusagen Presseberichte über massive Nebenwirkungen, es wurde sogar eine Klinik beendete die Impfung mit AstraZeneca, weil sie massive Ausfälle hatte im eigenen Personal. Also es war jetzt nicht schwer zu finden, dass es sogar vor dem 5. März jetzt nicht nur in den internen Kreisen sozusagen der Überwachung, sondern es gab öffentliche Berichte über starke Nebenwirkungen. Und was mich auch noch interessieren würde, es gibt ja in Deutschland, also ich würde ja nicht annehmen, dass jetzt der Pharmahersteller dafür zuständig zu sammeln, ob es ein Alarmsignal gibt und dann zu kommunizieren, weil ich meine, der Pharmahersteller ist ja voreingenommen, ob er jetzt Alarmsignale herausgibt, weil es ist ja sein Produkt. Es müsste doch eine staatliche Behörde dazwischen stehen, die sagt, wir haben hier übrigens ein Alarmsignal, weil wir müssen ja aufpassen und informieren die Öffentlichkeit.
Also es gibt staatliche wie bei und RKI, die diese Aufgabe haben, aber die haben gesagt, das liegt nicht bei uns, sondern das ist eine europäische Aufgabe. Mhm. Und dort mühlen die Gremien relativ langsam und auch schon Gerichte haben gesagt, na ja, man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Das sehen wir ganz anders, ja, weil das sind so schwere Risiken, dass man das muss. Und technisch gesehen wäre es auch kein Problem, weil es gab für den Patienten selbst schon gar keinen Beipackzettel, so wie wir das von ASS oder anderen Medikamenten kennen, sondern es gab nur für die Impfärzte auf der Packung von praktisch AstraZeneca einen QR-Code, den man abscannen konnte. Und den konnte man auch innerhalb von wenigen Stunden erneuern. Der Eindruck drängt sich bei uns auf, dass das politisch nicht gewollt war. Man wollte auch keine Panik auslösen. Also hätte man in Deutschland, da waren bestimmt ein paar Kommunikationsforscher dabei, hätte man in Deutschland gesagt, wir impfen nicht mehr mit AstraZeneca, dann wäre keiner mehr zur Impfung gegangen, weil die alle Todesangst hatten. Und dann hat man gesagt, naja, wir impfen für über 60-Jährige weiter, weil das Verhältnis positiver ist und die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, noch höher. Also man hat eine Art Verhältnismäßigkeitsabwägung gemacht. Und für die Leute darunter nicht. Aber das ändert aus unserer Sicht nichts daran, dass der Hersteller übrigens selbst auch den Beipackzettel, also die Produktinformationen und für uns entscheidend die Fachinformationen veröffentlicht. Und wenn gerade bei einer Massenimpfung ohne Langzeitstudien neue Risiken auftreten, also inwiefern die neu sind, muss dann vielleicht auch das Gericht durch ein Gutachten entscheiden. Aber dann sind die auch verpflichtet, natürlich im Sinne des Patientenschutzes, die rechtzeitig in diese Fachinformationen aufzunehmen, damit die Ärzte gewarnt sind, damit die Patienten gewarnt werden können.
Und Frau Axoy hat ja, glaube ich, auch mitgeteilt, dass wenn sie gewusst hätte, dass es diese Alarmsignale gibt, hätte sie das natürlich nie gemacht.
Genau.
Richtig?
Also das hat sie auch mitgeteilt. Da hat das Landgericht also in Mainz gesagt, na ja, dass also Frau Axoy ist eine Ärztin und die ist ja eine Person, die Verantwortung wahrnimmt. Und das Gericht geht davon aus, dass eine hypothetische Einwilligung in die Impfung erfolgt wäre, wenn sie davon gewusst hätte. Also ich glaube, es ging ihr nicht anders als vielen anderen in Deutschland, die sehr überrascht waren von den tödlichen, schweren, dauerhaften Nebenwirkungen. Auch die Ärzte haben AstraZeneca nicht mehr verimpft, weil sie versicherungsrechtlich nicht das Risiko von Toten mit aufnehmen wollten. Und auch viele Patienten haben gesagt, oh, also eine tödliche Thrombose ist ein Risiko, weil sie nicht noch zusätzlich dazu haben wollen. Also klar kann auch Corona unter Umständen Thrombosen verursachen, aber dennoch ist die Impfung ein zusätzliches Risiko. Und das möchte man dann selber entscheiden. Und AstraZeneca hätte sicherlich weiter auch Impfungen veranstaltet, wenn die Leute eine gewisse Nachfrage gehabt haben. Aber zum 31.12.21 ist es dann eingestellt worden, weil selbst die Patienten gesagt haben, wollen wir nicht. Und bei Frau Axoy liegt noch eine ganz außergewöhnliche Situation vor. Und zwar hat sie eine Woche vorher, weil sie versucht hat, die Impfung zu vermeiden, einen Immunstatus erheben lassen. Und bei diesem Immunstatus ist herausgekommen, dass sie eine sehr leichte Thrombozytopenie hat. Und alle tödlichen Thrombosen sind bei einer Thrombozytopenie aufgetreten. Das heißt, jeder Arzt, der auch nur im entferntesten Sinne dieses Risiko in der Fachinformation gekannt hätte, hätte gesagt, okay, also diese Patientin werden wir nicht damit impfen. Und sie hätte praktisch dann auch ein gesteigertes Risiko nicht in Kauf genommen.
Und jetzt ging es ja dann wirklich bis zum BGH, also Bundesgerichtshof. Und die Tagesschau titelte von einem Teilerfolg gegen AstraZeneca. Frau Axoy selber spricht, ich zitiere mal, von einem kleinen Stück Rechtsgeschichte. Können Sie uns als Laien oder mir als Laien verständlich erklären, was hat jetzt der BGH entschieden, was daran ein Teilerfolg oder ein Stück Rechtsgeschichte sei?
Also es gibt zwei große Aspekte. Der erste wahnsinnige Aspekt ist, dass der BGH gesagt hat, wenn du einen Auskunftsanspruch hast, dann hast du einen unbegrenzten, vollständigen Auskunftsanspruch. Das heißt, alle schwerstgeschädigten Patienten von allen Herstellern oder Medikamentenherstellern haben das Recht, alle Informationen, restlos alle Informationen zu erhalten, die der Hersteller auch hat. Das ist schon mal eine Hausnummer. Vorher haben die Gerichte, also auch zum Beispiel das Oberlandesgericht in Bamberg gesagt, wenn du eine Darmvenenthrombose hast, dann darfst du nur nach einer Darmvenenthrombose fragen. Also wenn ich zum Beispiel nach thromboembolischen Ereignissen gefragt habe, dann hat das Gericht gesagt, nein, also das darf ich nicht wissen, weil ich darf nur nach der Erkrankung fragen. Wenn ich gefragt habe nach Nutzen, dann hat das Gericht gesagt, nein, darfst du nicht wissen. Wenn ich nach Wirksamkeit gefragt habe, nein, darf ich nicht wissen. Ich darf nur nach den Fällen fragen, die mit der jeweiligen Erkrankung zu tun hat. Das heißt, ich habe hier nach Ohrvenenthrombosen fragen dürfen, theoretisch, und der BGH hat den Auskunftsanspruch erweitert und gesagt, nee. Also im Gesetz ist kein Auskunftsanspruch drin, der irgendwie limitiert ist, der begrenzt ist, sondern der Patient hat einen unbegrenzten Auskunftsanspruch. Aber im Gesetz steht eben auch drin, dass der Patient dieses positive Risiko-Nutzen-Verhältnis beweisen muss. Wie soll er das machen, wenn er keine Informationen hat.
Mhm.
Also ich will jetzt Coca-Cola nicht dissen, aber welcher Mensch kennt schon das Rezept von Coca-Cola?
Mhm.
Und bei AstraZeneca ist es noch um Längen schwieriger. Und der Patient kann auch nicht schlauer sein als AstraZeneca, weil die selbst sagen, wir haben von dieser Nebenwirkung nichts gewusst. Ja, in den ersten Prozessen haben sie noch behauptet, also das hat mit unserem Impfstoff gar nichts zu tun. Dass jetzt überhaupt kausale Fälle eingeräumt werden, ist schon ein guter Anfang.
Mhm.
Aber die Folge ist praktisch, dass eine Risiko-Nutzen-Abwägung nur dann stattfinden kann, wenn ich all diese Informationen über Risiken, Nutzen, Wirksamkeit, andere Nebenwirkungen, Guillain-Barré-Syndrom, was auch immer, dazu bewerte, weil ich muss letztendlich durch den gerichtlichen Sachverständigen die Frage beantworten, ist das noch vertretbar oder nicht? Und ich sage, wenn es nicht aufgeklärt wird, ist es sowieso nicht vertretbar.
Mhm.
Wenn es praktisch nicht gekennzeichnet ist, ist es nicht vertretbar. Und wenn ich mal polemisch werden darf, würde ich sagen, na ja, man kann doch nicht die Entwicklungsgeschichte dieses Gesetzes des 84 komplett außer Acht lassen und sagen, wir haben Kinder mit kurzen Armen aufgrund des Contergan-Skandals gehabt. Die traten bei Frauen auf. Und wenn wir dasselbe Medikament bei Männern und Frauen gegeben hätten, dann wären bei Männern nie was passiert, weil die kriegen ja keine Kinder. Und bei Frauen passiert was. Und hier sage ich, na ja, wenn ich halt ein sehr geringes Risiko habe, an Corona zu sterben bei 30-Jährigen, bei 9-Jährigen, bei 40-Jährigen, dann muss ich das mit berücksichtigen.
Mhm.
Weil was ist dann der Benefit? Ja, wenn ich eine sehr unsichere Wirkung habe, einen unsicheren Nutzen, vielleicht auch gar nicht abschätzen kann, wie häufig diese Nebenwirkungen auch als Dunkelziffer noch vorliegen werden, dann haben 80-Jährige einen höheren Benefit als Leute unter 60. Und wenn die STIKO diese Unterscheidung machen darf, dann dürfen wir das auch.
Hm.
Bisher sagt das Gericht und auch der BGH, es ist eine Gesamtabwägung. Aber auch dazu muss man eben, denke ich, alles wissen über diese Nebenwirkungen. Und wenn ich sage, ich gucke mir nur Ohrvenenthrombosen an, dann bekomme ich ein schallendes Lachen und sage, also ihr wollt mich doch, weil es gab ja auch Darmvenenthrombosen und es gab ja auch Sinusvenenthrombosen. Also wir können doch nicht so tun, als wenn praktisch es nicht reiner Zufall ist, wo sich diese Thrombose am Schluss festsetzt und müssen das mit in die Gesamtabwägung mit einstellen.
Mhm.
Und deshalb müssen wir auch alle Informationen haben.
Mhm. Also da will ich nochmal explizit raus auf dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ne?
Und das ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ja.
Und was bedeutet jetzt dieser totale Auskunftsanspruch praktisch? Heißt es jetzt als nächste Instanz, AstraZeneca rollt mit Kisten von Akten in irgendein Gericht rein und sagt, hier ist alles, was wir haben.
Also AstraZeneca selbst hat gesagt, sie müssten dann mit einem Sattelschlepper kommen.
Ja.
Und das wäre völlig unverhältnismäßig, weil allein die Zusammenstellung dieser Informationen teurer wäre als der Prozess.
Mhm.
Daraufhin hat der BGH gesagt, das ist eben ein wirtschaftliches Risiko, was man hat, wenn man in Deutschland unterwegs ist, weil 84 AMG gilt. Und wenn der Gesetzgeber den nicht begrenzt hat als Auskunftsanspruch, dann ist der eben da.
Hm.
Und dann müsst ihr dem folgen, wenn hier schwere Nebenwirkungen eintreten. Wobei das Beweismaß praktisch heruntergesetzt ist. Das heißt, ich muss nicht 51% beweisen, sondern 15 oder 30 oder in unserem Fall sind es tatsächlich 50, wo das OLG gesagt hat, das ist bereits 50-50. Dann habe ich genug mitgebracht, um diese Auskunft zu benötigen, um meine weiteren Ansprüche zu konkretisieren.
Mhm.
Und also wenn das so viele Nebenwirkungen sind, dann müssen wir mit dem Sattelschlepper rechnen.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie müssen Sie jetzt einen neuen Antrag stellen, oder?
Also jetzt wird es so sein, dass also die Revision ist zurückverwiesen an das Oberlandesgericht in Koblenz.
Wo Fragst du schon mal war, ne?
Und wo wir schon mal waren. Und wo jetzt dann das Gericht erneut unter den Maßgaben des BGHs über diesen Auskunftsanspruch entscheiden wird. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass wir dann Recht bekommen. Mhm. Und dann Zugriff auf alle Informationen. Das bedeutet, dass AstraZeneca uns die zur Verfügung stellen müsste, am besten also auch mit einer Vollständigkeitsabgabe durch einen Geschäftsführer. Sonst komme ich vielleicht eines Tages und beschlagnahme deren Computer oder nehme den Geschäftsführer mit, bis der entsprechend seinen Eid geleistet hat.
Weil ich meine, es wäre jetzt nicht schwer zu vermuten, dass AstraZeneca jeden Vorteil nutzen kann, die sie können, nicht alles rauszurücken oder es zu verändern oder es zu schwärzen. Wie ist da die Rechtslage?
Tja, also welcher Betrüger wird schon seinen Betrug als erstes gestehen?
Genau.
Das muss ich jetzt nicht auf AstraZeneca beziehen. Es ist reiner Zufall, dass ich das in einem Atemzug erwähne. Natürlich weiß ich nicht, was da kommt. Auf der anderen Seite, es gibt halt auch eine Menge Informationen, die mittlerweile auch durch bei RKI mittlerweile offen vorhanden sind, so dass man auch nach speziellen Risikoberichten fragen kann und speziellen Bewertungen fragen kann. AstraZeneca selbst sagt, sie haben weder mit dem PAI noch mit dem RKI Rücksprache gehalten. Es gibt offizielle Datenbanken, aus denen sich die Behörden da hätten speisen können. Das hat mit ihnen nichts zu tun. Ich sage, also wenn da so viele Risikofälle vorhanden sind, also ähnlich wie bei VW, dann kann ich ja vielleicht doch nicht die Augen davor verschließen, dass es tödliche Thrombosen gibt. Und dann habe ich eben diese Pflicht, was zu tun. Also bisher sagt AstraZeneca, wir mussten gar nichts tun. Wir, also Originalton aus dem Prozess in Bamberg. Wir wissen nicht, warum unser Impfstoff in Europa vom Markt genommen wurde. Also da hätte ich mir mehr Risikobewusstsein erwartet. Und ich erwarte auch, dass ich als Patient die Nebenwirkungen nicht bei dem Hersteller einklagen muss, sondern dass der praktisch in die Kommunikation geht und sagt, wir beobachten das, wir haben hier auffällige Fälle, wir sehen das auch kritisch, wir wollen, dass niemand zu Schade kommt. Und wir gehen offen damit um. Und dieser Eindruck entsteht hier überhaupt nicht.
Also was ja auch spannend ist, ist, dass ja in den RKI-Protokollen auch ungefähr am 12. 11. März intern darüber berichtet wird, dass es jetzt neue Alarmsignale gibt, erhöhte Inzidenz von Sinusvenenthrombose, und dass sich dann Wochen und Monate später öffentlichkeitswirksam hohe Politiker, darunter auch Herr Spahn, mit diesem Impfstoff impfen lassen. Aber intern müssen die ja eigentlich informiert darüber gewesen sein, dass es hier Alarmsignale gibt.
Also die müssen einfach nur sich mit einem Mikroskop das Blut anschauen. Und dann wusste man, dass praktisch eine spezielle Art von Verklottung auftritt, die dieser H2-Reaktion, die immer tödlich ist im Normalfall, gleichzusetzen ist. Das heißt, wer das sich einmal angeschaut hat, wusste, es ist tödlich. Vielleicht sicher nicht in allen Fällen, weil sonst wären ja viel mehr Menschen gestorben. Aber vielleicht hat man auch in vielen Fällen die Symptome gar nicht zugerechnet. Ja, wie bei Frau Galler-Axel auch. Da sagt auch AstraZeneca, ein Hörsturz oder eine Taubung, das kann auch einfach ohne Grund passieren oder schicksalhaft sein. Das hat natürlich nichts mit Impfung zu tun. Also da erwarte ich schon einen ganz anderen kritischen Umgang. Auch von der Politik her.
Ich finde eine...
Ich würde gerne noch den zweiten ganz wichtigen Punkt erwähnen.
Genau.
Und zwar sind das die gerichtlichen Gutachten. Das ist einer der größten Skandale, die es aus meiner Sicht jemals in diesem Land gegeben hat. Als ich vor über 20 Jahren noch Vioxx-Fälle gemacht habe...
Was sagen Sie kurz, was das ist,
Vioxx? Vioxx ist ein Medikament gegen Gelenkschmerzen, was zu Schlaganfällen und Herzinfarkten geführt hat. Mhm. Es ist umstritten, wie skandalös das alles war, aber dort sind ähnliche Prozesse geführt worden. Und da war das selbstverständlich, dass Gutachten eingeholt worden sind. Und hier hat man über 2 Instanzen, fast über 5 Jahre hinweg, den Patienten alle Beweismittel abgeschnitten. Das hat man möglicherweise gemacht, um die meisten Impfschadensfälle in einer Art Verjährung treiben zu können. Aber selbst das Landgericht, was auch mit Arzthaftungsrecht befasst ist und Spezialkammern hat, wusste selbstverständlich, dass das Nicht-Einholen dieser Gutachten ein schwerer Verstoß gegen die Rechtsordnung ist, ja, nämlich gegen das Recht auf rechtliches Gehör. Mhm. Wenn ich praktisch AstraZeneca habe und sage, das hat mit unserer Impfung nichts zu tun, und den Patienten habe, der sagt, na ja, ich bin taub, weil euer Impfstoff das verursacht hat, dann sitzt der Richter dazwischen und sagt, keine Ahnung, wer recht hat, ich bin ein Laie. Und ich benötige ein gerichtliches Sachverständigengutachten, was übrigens beide Parteien in allen Fällen beantragt haben. Und dann sagt der Richter in der Mitte, nein. Also eine Ohrvenenthrombose kann unmöglich von AstraZeneca stammen. Hm. Das ist also völlig abwegig. Da brauchen wir gar nicht Beweis einholen, weil der Impfstoff ist ja zugelassen. Und wenn der zugelassen ist, ist der super. Ja, die Zulassung sorgt dafür, dass wir eine Bindungswirkung der Verhältnismäßigkeit haben für die Risiko-Nutzen-Abwägung. Also mir reicht die Zulassung, alle Beweisangebote interessieren mich nicht. Ich hole einfach keinen Beweis ein. Mhm. Und das passiert in 2 Instanzen. Also das kann kein Zufall sein. Das kann auch eine Art Notwehr der Gerichte vor Überlastung sein. Aber es hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun. Das ist pure Willkürjustiz, weil ich dem Patienten alle Rechtsmittel abschneide, mit denen er überhaupt Beweis erbringen kann. Mhm. Und der BGH hat hier ganz klar und deutlich gesagt, das darf es nicht geben. Also dem Patienten darf man seine Beweisanträge nicht abschneiden und schon gar nicht die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Das bedeutet, der Patient hat das Recht, ein Gutachten zu beantragen. Er hat das Recht, den Sachverständigen zu befragen. Und er hat selbstverständlich auch das Recht, weitere Gutachten einzuholen, sofern das entsprechend nützlich sein kann. Für mich ist das auch so, dass wir nicht nur ein pharmakologisches Gutachten benötigen, sondern wir brauchen im Grunde genommen 3 Gutachten. Also eines unter Umständen zu der Frage, ob da überhaupt eine Geeignetheit vorliegt. Das zweite zu der Frage, ob ein positives oder negatives Risiko-Nutzen-Verhältnis vorliegt. Und ein drittes zu der Frage, ob eine Kennzeichnungspflicht vorliegt oder nicht. Und dann kann man noch drüber nachdenken, ob man vielleicht aufgrund der Art der Thrombosen hier noch weitere Gutachten benötigt, also von Phlebologen oder Hämastasiologen, die dann sagen, oh Gott, ja, diese Risiken sind so groß, dass ich selbstverständlich die kennzeichnen muss. Mhm. Da ist der Pharmakologe vielleicht abgehoben und sagt, ich habe eine andere Ethik und sage, na ja, Hauptsache ich rette ganz viele. Und dann sind mir die Nebenwirkungen für wenige doch ziemlich egal. Aber der Patient denkt immer von der Folge für sich selbst.
Klar.
Und wenn man dann nicht mehr hören kann, oder auch durch die Darmvenenthrombose kann man schwierig Kinder bekommen, weil der Darm das Kind ernährt, dann ist das Leben schon ein ganz anderes. Und man muss dann auch die Ernährung umsetzen mit Medikamenten. Also das sind sehr schwere und dauerhafte Eingriffe ins Leben. Hm. Und auch das Trauma selbst erzeugt natürlich unter Umständen auch Depressionen und Ängste, die auch entstehen können durch ständiges Missverstehen. Als wir in den BGH rein sind, ist es so wie beim Flughafen, man wird praktisch kontrolliert Und drei Aufpasser haben Frau Galla-Axel aus Leibeskräften angeschrien, sie möge sich bewegen. Aber sie konnte es ja nicht hören. Mhm. Das steht ja manchmal nicht dran. Und das führt durchaus auch zu Irritationen über den Tag, was durchaus belastend ist.
Mhm. Ich fand noch eine Sache, aber vielleicht haben Sie die auch schon ausreichend beantwortet. Aber eine Sache fand ich noch richtig. Ich habe mir dieses Urteil sozusagen durchgelesen und ich habe den Eindruck, es dreht sich immer alles darum, dass das Gericht meint, solange die Kosten-Nutzen-Verhältnis, solange das positiv ist, das ist wie das Wichtigste, dann ist alles mal alles in Ordnung. Und Sie haben jetzt gesagt, weil der Richter annimmt, ja, solange es zugelassen ist, muss es einen Benefit haben, ohne das zu prüfen. Das heißt, das ist alles, was passiert. Mehr passiert da nicht, wenn ich sozusagen den Kosten-Nutzen-Verhältnis in Frage stelle vor Gericht. Dann sagt der Richter.
Also ein Risiko-Nutzen-Verhältnis.
Normalerweise
würde man ein Sachverständigengutachten zu dem.
Aber es ist hier nicht geschehen.
Und da müsste man dann auflisten, was an Vorteilen und an Nachteilen vorhanden ist. Und das müsste das Gericht bewerten. Und das Gericht hat es nicht bewertet, sondern das Gericht hat gesagt, es ist zugelassen, was lächerlich ist, weil der 84 Arzneimittelgesetz ist nur anwendbar, wenn das Arzneimittel zugelassen ist oder von der Zulassung befreit ist. Mhm. Das bedeutet, wenn ich ein illegales Medikament habe, ist 84 überhaupt nicht anwendbar. Das heißt, ich habe hier nichts, ja, was darauf hindeutet, dass praktisch durch die Zulassung eine Bewertung vorweggenommen ist. Mhm. Schon die Geschichte, also aus der Kontergan-Zeit, macht völlig klar, dass natürlich Dinge auftauchen, die vielleicht nicht, also sicher nicht beabsichtigt sind. Mhm. Ja, aber die dann entstehen, und die man dann neu berücksichtigen muss. Also das ist ja die Idee von diesem Paragraph. Mhm. Und dann keine Beweise einzuholen, zeigt, dass niemand Interesse hatte, weder am Landgericht noch bei den Oberlandesgerichten, diese Fälle aufzuklären oder kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und den Patienten das Recht praktisch auf rechtliches Gehör abzuschneiden, ist einfach undenkbar. Mhm. Und gleichzeitig, also man kennt es auch aus den Medien, die Patienten haben zu wenig vorgebracht, deshalb hat das Gericht gegen den Patienten entschieden. Das bedeutet, das Gericht hat gleichzeitig sogar diese Auskunftsansprüche abgelehnt und hat gesagt, ihr habt zu wenig mitgebracht. Und haben dann gegen den Patienten entschieden. Mhm. Das ist schon dicht dran an der Willkürjustiz. Mhm. Ja, und da das in allen anderen Fällen in Deutschland bisher nie der Fall war, ist es für mich durchaus auffällig, dass da eine Art Unwillen bestand. Ja, man hatte natürlich auch Angst, was passiert, wenn ich diese Auskunftsklage wahrscheinlich stattgebe. Welche Informationen werden dann auftauchen? Was für eine öffentliche Diskussion wird entstehen? Und man hat versucht, bewusst zu verzögern, um möglichst lange Patienten davon abzuhalten, ich sage mal, Kenntnis zu erlangen. Im Fall von Frau Axer ist es so, da selbst AstraZeneca das Risiko einer Urvenenthrombose und der Ertappung gar nicht gekennzeichnet hat, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da auch noch nicht von Verjährung oder Kenntnis der Patienten sprechen kann. Bei den anderen, also Sinusvenenthrombosen, da kann es dann schon sein, dass durch die Kennzeichnung von AstraZeneca eines Tages das Gericht sagt, hier ist eine öffentliche Diskussion gewesen, ihr habt hier auch eine Produktinformation, wo es mit drin ist, da muss man sich mit auseinandersetzen und dann hat man Kenntnis. Aber juristisch ist das nochmal eine andere Geschichte, und zwar, wenn es ein Aufklärungsverstoß ist, kann es auch gleichzeitig eben dann zu einem Staatshaftungsprozess führen. Das bedeutet, der Arzt nimmt eine Art öffentlich-rechtliches Amt zur Gefahrenabwehr wahr als Impfarzt, und dann haftet nicht der Arzt selbst, sondern der Staat, also das Land oder der Bund, je nachdem, wer das Impfzentrum betrieben hat.
Mhm. Ich würde Sie mal noch bitten, vielleicht eine Passage aus diesem Urteil oder aus der Begründung für den Laien zu übersetzen. Die fand ich nämlich besonders interessant. Da steht nämlich, das Gericht schreibt, die Verwertung einer amtlichen Auskunft als Sachverständigengutachten enthebt das Gericht zudem weder davon, im Rahmen der sich ihm darbietenden Möglichkeiten ein solches Gutachten auf seine logische und wissenschaftliche Begründung nachzuprüfen, noch davon den Einwendungen der Parteien gegen diese Auskunft nachzugehen. Was bedeutet das, einfach formuliert?
Das bedeutet, einfach formuliert, der Richter hat gesagt, ich nehme mir politische Gremien, wie zum Beispiel die Prag. Und wenn die Prag gesagt hat, das ist, also kann man so zulassen, dann geht auch das Gericht davon aus, dass die Verhältnismäßigkeit sich praktisch aus dieser Auskunft ergibt.
Prag ist eine Unterorganisation der EMA, oder?
Genau so.
Der Europäischen Arzneimittelagentur.
Und das ist dann übernommen worden. Mhm. Aber da das entbindet natürlich das Gericht nicht, die konkreten Beweise einzuholen, ja, die der Patient beantragt hat. Also das also wirkt eher so, als wenn man das Interesse hätte, den Patienten mit allen seinen Beweisangeboten abzuwürgen. Mhm. Also der 84 ist extra dafür da, um schwerst geschädigten Opfern überhaupt eine Art Waffengleichheit zu geben. Deshalb gibt es auch diesen Auskunftanspruch. Mhm. Und gleichzeitig dann so zu tun, als müsste man das verkürzen und man ersetzt praktisch ein Sachverständigengutachten durch eine von außen bestehende Auskunft, die bereits aus meiner Sicht, also ist das gar nicht möglich. Ja, diese Auskunft ist eine Wertung eines Gremiums. Und das ist, ich ersetze ja nicht Wertungen. Ich kann vielleicht Tatsachen, die jemand festgestellt hat, übernehmen, aber doch nicht Wertungen. Mhm. Ich kann unter Umständen auch gesetzliche Voraussetzungen praktisch übernehmen, ja. Also da gibt's praktisch auch die Möglichkeit, dass man eine Vorlage beim ein Vorlageverfahren macht. Aber auch davon hat niemand Gebrauch gemacht, um zu prüfen, ob die Zulassung in Ordnung war zum Beispiel. Aber das entbindet trotzdem nicht das jeweilige Gericht davon, Beweis einzuholen und zuzuhören, was der Patient praktisch vorbringt. Mhm. Also auch was der Gutachter sagt, kann ich ja kritisch hinterfragen. Mhm. Auch wenn der also gewisse Zahlen voraussetzt, kann es sein, dass es auch andere Zahlen gibt. Und auch hier gibt es ja einen sehr klaren Widerspruch, während diese ganzen Gremien lächeln und sagen, es war fantastisch. Ja, es hat allen geholfen. Wir haben so vielen Menschen gerettet. Es ist immer verhältnismäßig. Mhm. Kommen wir aber doch zur STIKO, die sagte, sorry, also Menschen unter 60 wollen wir ja nicht impfen mit AstraZeneca, weil das Risiko, dass die dann an Thrombosen doch versterben können, ist uns zu hoch. Mhm. Und ich finde, diese Diskussion müsste man praktisch dann bei Gericht aufführen. Und das hat's nicht gegeben, in sehr vielen Fällen nicht. Also ich habe in über 290 Fällen nicht und bei Frau Galla-Axoy auch in beiden Instanzen nicht.
Also mir kam das auch vor wie eine, ich weiß nicht, wie man das in der Juristen sagt,
eine Ohrfeige
an andere Richterinnen und Richter, die ja auch jetzt mal unabhängig von Impfschäden sozusagen regelmäßig dachten, wenn eine amtliche Behörde, wenn eine Behörde das sagt, dann nehme ich das einfach als bare Münze. Und hier steht ja, nein, das darfst du ihm nicht. Du müsstest nachprüfen, wie kommt jetzt die EMA, die zu 86% von der Pharmaindustrie sozusagen finanziert wird, eigentlich darauf zu meinen, es wäre alles in Ordnung.
Genau. Also selbst die Zulassung von AstraZeneca ist im Mai 2024, übrigens nachdem wir im April die Auskunftsklage gewonnen haben, zurückgegeben worden im Fall in Bamberg, so dass die diese Auskunft praktisch dann begrenzt haben, also auch die aktuellen Informationen gar nicht mehr mitgeteilt worden sind. Das heißt, also die Zulassung existiert ja im Moment gar nicht mehr. Und der BGH hat auch nochmal deutlich gemacht, der entscheidende Zeitpunkt ist der der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung. Und viele dieser politischen, Fachexperten-Aussagen stammen aus aus dem Jahr 2021. Und man muss unter Umständen auch noch eine aktuelle Bewertung natürlich mit einfließen lassen. Mhm. Ja, es ist auch üblich, dass es einen Off-Label-Use gibt. Das bedeutet, natürlich kann der Patient auch in schwere Nebenwirkungen einwilligen, wenn er davon Kenntnis hat. Also der klassische Fall ist praktisch, dass eine Krebstherapie durchgeführt wird mit einem Medikament, was noch nicht getestet wird. Aber so einen Fall haben wir hier nicht. Wir haben eine Prophylaxe bei einem gesunden Patienten, was etwas völlig anderes ist. Mhm. Und der eben nicht bis ins Letzte informiert worden ist über diese schweren, dauerhaften und tödlichen Risiken. Mhm. Und das ist auch bei Frau Galla-Axer reiner Zufall, dass sich praktisch die Thrombose im Bereich des Ohrs aufgelöst hat, anstatt praktisch in den Bereich der Sinusvenenthrombose vorzustoßen und dort tödlich zu werden. Mhm. Aber gesucht hat man natürlich auch bei Frau Galla-Axer nach der Sinusvenenthrombose. Mhm.
Wie geht es jetzt weiter nach diesem BGH-Urteil? Ist es ein Urteil? Ist es immer so ein
Revision?
Ja. Was sind jetzt die nächsten Schritte in diesem Prozess konkret?
Konkret wird wahrscheinlich das Oberlandesgericht in Koblenz die mündliche Verhandlung wieder eröffnen. Mhm. Und wird dann über den Auskunftsanspruch verhandeln. Kann auch sein, dass wir den nochmal ein bisschen konkretisieren und noch spezielle Informationen nachfragen. Und dann wird AstraZeneca erstmal wahrscheinlich die Auskunft abgeben müssen. Und danach wird aus meiner Sicht sinnvollerweise dann das Gericht ein Sachverständigengutachten sowohl zur Risiko-Nutzen-Abwägung als auch zur Kennzeichnungspflicht durchführen. Mhm. Also bisher hat das Oberlandesgericht gesagt, es sieht überhaupt keinen Grund, warum ein Kennzeichnungsverstoß vorliegt. Ich finde, das ist irritierend, weil ja die Ertaubung gar nicht notiert worden ist. Das wird es vielleicht auch noch mal zu überdenken haben. Mhm.
Ganz zum Schluss noch so eine offene Frage. Was finden Sie zu diesem Prozess noch bemerkenswert oder was müsste dazu noch gesagt werden, zu dem, was Sie da jetzt auch sozusagen juristisch erlebt haben und bei diesem Impfschadensprozess?
Ich will es nochmal deutlicher machen. Wenn ich heute nochmal so einen Impfschadensfall anfangen würde, würde ich den immer gleich mit einer Auskunftsklage verbinden. Mhm. Und das ist in vielen Fällen nicht passiert. Und im Moment wird diskutiert, ob diese Auskunft verjähren kann oder nicht. Ich halte das für einen prozessualen Anspruch, den man zu jeder Zeit des Verfahrens geltend machen kann. Also sowohl in erster Instanz als auch in zweiter Instanz. Weil diese Informationen kann man praktisch von Anfang an mitverwenden. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Landgerichte großzügiger sind bei der Gewährung dieser Auskunftsansprüche, weil die Idee ist ja, den Patienten praktisch bei der Aufklärung der Situation zu unterstützen. Und wie Sie gemerkt haben, wir haben hier ein paar Ärzte und ein Gutachten. Also wir haben jetzt nicht in die Luft hinein etwas behauptet. Und es gibt ja auch diese Thrombozytopenie mit Thrombosen, die AstraZeneca eingeräumt hat, sodass durchaus erhebliche Anhaltspunkte dafür vorliegen. Also, dass der BGH gesagt hat, das Beweismaß aus Absatz 2 praktisch für die Geeignetheit setzt voraus, dass man auch keine vorweggenommene Beweiswürdigung für den Auskunftsanspruch macht. Das bedeutet, man macht eine Plausibilitätsprüfung. Kann es sein, dass die Informationen, die man erlangt, für den Prozess von Nutzen sein können? Mhm. Und da müsste man in sehr vielen Fällen das bejahen und dazu kommen, dass dann diese Verfahren an Geschwindigkeit aufnehmen. Mhm. Und vielleicht kommt man dann doch an die eine oder andere neue Information, was eben auch das Risiko-Nutzen-Verhältnis in Frage zieht. ich will gar nicht klüger sein als die STIKO. Wenn die STIKO selbst gesagt hat, sie ziehen dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis derart in Zweifel, dass sie unter 60-Jährige nicht impfen, dann muss da was dran gewesen sein. Mhm. Und an diese Informationen würden wir gerne kommen.
Mhm. Dann schlage ich vor, dass wir es dabei erstmal belassen. Ich nehme an, dass wir uns vielleicht wieder treffen, wenn es weitergeht und dann neue Erkenntnisse kommen, weil der Prozess doch sehr relevant erscheint, auch für alle anderen Impfschadensprozesse im Land.
Das hoffe ich sehr, dass das vorangeht, und würde mich sehr freuen, wenn es am Schluss zu einer Haftung oder zu einem Vergleich kommt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.